ARD Sounds.
Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Ihr Lieben, die neueste Ausgabe von The End, dem Podcast auf Leben und Tod. Und ich habe das Gefühl, dass ich viel zu häufig damit anfange zu sagen, dass ich die Menschen, die da sind, schon total lange geplant habe, einzuladen. Ich verspreche, diesmal stimmt es wirklich. Mein heutiger Gast saß ganz lange mit viel mehr Kompetenz als ich auf der anderen Seite der Gespräche. Sie hat nämlich, oder sie schreibt immer noch für den Rolling Stone und hat dort Musiker interviewt, deren Namen ich nur mit viel, viel Respekt in den Mund nehmen kann. Bono, Patti Smith, Michael Stipe, also die ganz, ganz, ganz Großen. Und wurde dann aber plötzlich zur Erzählerin einer Geschichte, die man eigentlich keinem wünscht. Und das Ganze hat sie in ihrem Buch Sterben darfst du aber nicht beschrieben. Birgit Fuß hat, und so viel kann ich, glaube ich, vorwegnehmen, ihre große Liebe nach einem unglaublich intensiven Jahr verloren, und mit dir möchte ich heute sprechen. Birgit, wie lange planen wir das schon, dass du herkommst?
Ich freue mich sehr. Also mein Buch ist im November 2023 rausgekommen. Also ich würde sagen, ungefähr seitdem.
Sage mal, wenn du dem, was du erlebt hast, einen Titel widmen müsstest, was für ein Lied wäre das?
Ein Song, meinst du? Oh, das ist ganz, ganz schwer. Ich glaube, das erste Kapitel in meinem Buch heißt Just Remember that Death is not the End. Das finde ich schon mal nicht schlecht.
Ist im Original von Bob Dylan. Magst du uns, und ich kannte und kenne dich natürlich vor allen Dingen als Musikredakteurin, magst du uns kurz in die Geschichte mit reinnehmen, die dir passiert ist?
Ja, gern. Ich war lange verheiratet und habe dann irgendwann einen Mann kennengelernt, den ich so als meinen Lebensmenschen bezeichnen würde. Also ja, einfach habe mich ganz, ganz arg verliebt und hatte ein wunderschönes Jahr mit dem. Und dann ist er innerhalb von 2 Wochen gestorben, also 2 Wochen nach der Diagnose, sage ich mal. Es ging ihm schon eine Weile nicht ganz so gut, aber kam an Weihnachten ins Krankenhaus und ist am 9. Januar gestorben. Und dann bin ich natürlich von der ganz großen Verliebtheit in die größte Trauer gerutscht, die ich mir zumindest vorstellen konnte. Ich hatte vorher mit Tod überhaupt nichts zu tun. Es ist meine Oma gestorben oder so, ne? Aber nichts jetzt wirklich Schlimmes. Und ja, dann habe ich angefangen, das Buch zu schreiben, um nicht verrückt zu werden.
Was ich so schön finde, und da bin ich natürlich so ein totaler kleiner Romantiker, du hast deinen Lebensmenschen, hast du gerade gesagt, ihr habt euch erst gar nicht persönlich gekannt, als ihr euch kennengelernt habt, sondern es ist anders abgelaufen, und das hat mich schon zu Tränen gerührt, wie man sich, also wie kann man sich auf Distanz ja eigentlich fast so verlieben, das ist so faszinierend.
Ja, das war schon sehr verrückt. Wir haben uns eben nur geschrieben, also am Anfang Mails und dann auch SMS und per Facebook Messenger und so weiter. Und das wirklich monatelang. Und ja, ich fand es deswegen so toll, weil natürlich wollte ich ihn auch sehen und die Sehnsucht wurde dann schon sehr groß. Aber es ist doch sehr schön, wenn man sich erstmal so, ich sag mal, von Seele zu Seele verliebt und es erstmal nicht gleich um das Körperliche geht. Man kann sich dann erstmal noch auf andere Sachen konzentrieren. Und das war sehr schön.
Die olle Tratsch-Tante in mir möchte natürlich wissen, wann fängt man das erste Mal oder warum fängt man an zu schreiben und wo merkt man, ey, wir verlassen hier gerade beim Schreiben miteinander so das Schreiben, was wir beide per WhatsApp machen.
Ja, das war wirklich ein fließender Übergang. Also wir waren ja Kollegen und insofern haben wir uns zuerst natürlich Arbeitsmails geschrieben und irgendwann wurden die halt persönlicher und dann wurden sie irgendwann sehr persönlich. Und ich weiß es auch nicht genau, wann das passiert ist. Ich weiß nur, dass ich irgendwann an dem Fenster meiner Wohnung stand und dachte, oh Mann, jetzt habe ich mich in dem verliebt. Und das war dann einfach so und zum Glück war es bei ihm genauso.
Es musste noch, also für mich, das heißt, du warst zu dem Zeitpunkt verheiratet?
Ne? Ja, aber wir waren schon, sag ich mal, in der Trennung. Das ging so, das war schon ein bisschen ein fließender Übergang. Aber das war okay, weil wir uns beide trennen wollten. Also wir sind jetzt auch immer noch super gut befreundet. Das war zum Glück kein Problem.
Das heißt, ihr habt euch vorher noch nie gesehen. Ihr habt immer nur geschrieben miteinander.
Nee, ich kannte halt Fotos von früher von ihm und er war ja bei Tempo-Redakteur, also war schon ein bekannter Typ sozusagen. Aber nee, wir hatten uns nie getroffen vorher.
Dieses Jahr, was ihr zusammen gehabt habt, wie würdest du das für mich beschreiben?
Ja, einfach unfassbar. Also für mich das Adjektiv, das mir immer sofort einfällt, ist unfassbar, weil wir eben erst diese Monate hatten, wo wir uns nur geschrieben haben und uns total gut kennengelernt haben, auf eine eben sehr ungewöhnliche Art und Weise. Und als wir dann zusammen waren, war es eben auch noch ganz toll. Er hat ja in Hamburg gewohnt und ich in Berlin. Das heißt, wir haben uns eigentlich immer nur an den Wochenenden gesehen und wir hatten ja keinen Alltag zusammen sozusagen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich fand es in dem Fall total schön, weil wir uns halt immer sehr aufeinander gefreut haben und so. Und ja, es war einfach fantastisch und ich dachte, jetzt geht mein Leben so richtig los. Mit 43 war ich da. Das ist ja bei vielen Frauen so eine kritische Phase und ich dachte, jetzt wird alles super. Ja, und dann ist er mir einfach weggestorben.
Bei jemandem, der so einen Zugang zur Welt übers Schreiben hat wie du, hast du schon auch in diesem schönen Jahr, diesem unglaublich intensiven, hast du da schon angefangen zu schreiben über die Geschichte oder hast du danach erst angefangen zu schreiben?
Ich hatte ja gar keine Zeit, da irgendwas anderes zu schreiben, weil wir uns irgendwie 30.000 Nachrichten geschrieben haben in diesem Jahr. Also ich war eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, ihm zu schreiben oder eben für meine Arbeit zu schreiben. Insofern hatte ich da privat, sonst ging da nicht mehr viel. Ich weiß eh nicht, wie ich das alles geschafft habe. Manchmal denke ich, ich habe auch sehr wenig geschlafen in diesem Jahr. Also das nicht. Ich habe dann auch, als er gestorben war, hatte ich erstmal nur in dem ersten Trauerjahr auch nur über diese Zeit geschrieben, also was mir da aktuell alles passiert ist. Und als ich das fertig hatte und dachte, das könnte ich jetzt eigentlich so veröffentlichen, habe ich gedacht, das ist ja alles interessant, aber das ist ja auch viel zu traurig, das geht so irgendwie nicht. Und dann habe ich gedacht, um auch zu verstehen, wie diese Trauer ist, muss ich eigentlich auch aufschreiben, wie die Liebe war, damit die Leute verstehen, warum ich so traue. Und deswegen wechselt sich das in dem Buch jetzt immer so ab, dieses Jahr mit ihm und das Jahr ohne ihn.
Ich kenne das so von mir manchmal, dass ich dann aus Angst, besonders schöne Sachen gehen zu lassen, die auch versuche irgendwie festzuhalten. Bei mir ist es dann manchmal fotografieren oder so. Mhm. Jetzt hätte ich gedacht, dass du vielleicht schon vorher, dass wir jetzt noch geheime Notizen zusammenfinden, die du in dem schönen Jahr schon gemacht hast. Aber die Idee kam quasi erst später, das so festzuhalten.
Ja, genau. Also währenddessen habe ich wirklich, ich habe da irgendwie, und das ist für mich sehr untypisch, ich habe gar nicht viel an später oder an irgendwas anderes gedacht. Ich habe in diesem einen Jahr sehr im Moment gelebt. Das hatte ich auch zum ersten Mal so gehabt.
Das warst vorher nicht.
Nee, ich bin schon eher so eine Planerin und die alles genau durchdenkt und überlegt und hätte mich vorher immer als eher so vernünftig bezeichnet. Das war dann vorbei.
Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das meine Wahrnehmung von dem ist, wie du das erzählst. Du sprichst über das Sterben von ihm schon sehr sachlich. Das meine ich jetzt gar nicht wertend, in dem, wie du das beschreibst. Ist das Absicht? Ist das eine Form von Distanz oder ist das nur, was ich da reinlese?
Echt? Das findest du sachlich? Das wundert mich jetzt total.
Habe ich das falsch für mich verstanden?
Nee, ich habe einfach versucht, es so genau wie möglich zu beschreiben.
Sehr detailliert. Und vielleicht ist das ja nochmal, du bist sehr detailliert in dem, ja?
Das stimmt, weil ich aber auch diese 2 Wochen in dem Krankenhaus eben sehr, also natürlich ganz schrecklich, aber auch interessant fand. Also ich meine, ich habe da viel drüber gelernt, was in Krankenhäusern so passiert, wie mit Sterbenden da umgegangen wird, dass viele Ärzte überhaupt nicht damit klarkommen, dass ihnen da jetzt jemand wegstirbt, weil sie das als Niederlage offensichtlich begreifen oder so. Und das habe ich halt alles aufgeschrieben. Also ich glaube, ich habe versucht, das aus mehreren Perspektiven auch ein bisschen zu sehen und eben nicht nur aus meiner ganz eigenen.
In diesen 14 Tagen im Krankenhaus warst du ja sehr, also im Buch zumindest, ich weiß nicht, ob das in der Realität, warst du ja ganz viel da. Ja. Erinnerst du dich an den Moment, wo dir klar wurde, der kommt hier nicht raus?
Ja, also ich weiß, als dann die Diagnose kam, dass er zusätzlich zu der Leberzirrhose auch noch Krebs hat, war mir schon klar, dass, also da dachte ich nur, es handelt sich um ein paar Monate vielleicht, dass er wahrscheinlich dann das Jahr 2017 nicht überleben wird. Und dann dachte ich irgendwann, jetzt ist er so schwach, das sind wahrscheinlich nur noch ein paar Wochen. Und letztendlich war es dann erst so, also ich bin 32 Stunden bevor er gestorben ist, war ich bei ihm im Krankenhaus und da wusste ich schon, dass das jetzt zu Ende geht. Aber an dem Morgen, als ich dann nach der einen Nacht, in der ich im Krankenhaus mit ihm war, aufgewacht bin, da weiß ich genau, dass ich ihn angeguckt habe und gedacht habe, heute wird er sterben. Und dann habe ich, und ich glaube, das steht nicht mal im Buch, aber ich habe interessanterweise meinem Ex-Mann eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, du, der wird heute sterben. Weil ich irgendjemandem wollte ich das erzählen, aber ich wusste irgendwie, meine Familie, die kommt mit sowas gar nicht klar. Und dann dachte ich, aber irgendjemand muss ich das jetzt sagen, dass ich das weiß. Und ja, da wusste ich es einfach.
Aber nicht, weil jemand euch das gesagt hat, sondern weil du es gespürt hast.
Nee, der Arzt sagt, das ist soweit alles in Ordnung. Er hatte wirklich, das waren die Worte, es ist soweit alles in Ordnung.
Ja. Und das ist nicht, also manchmal gibt es ja so eine nebulöse Erinnerung, weil man so, aber das ist das, was die...
Nee, das ist, also da haben sich auch andere Leute dann drüber aufgeregt, weil ich das auch dann eben so erzählt hatte. Nee, das war wirklich so. Die haben halt das sozusagen verwaltet. Also die wussten eben, sie können nicht mehr viel tun und haben so abgewartet.
Und du hast jetzt gesagt gerade, dass du mehr verstanden hast, wie Krankenhäuser funktionieren. Was meinst du damit?
Naja, wie unglaublich effizient die arbeiten müssen. Also ich will auch dazu vor allen Dingen zum Beispiel den Krankenschwestern so gar keinen Vorwurf machen, weil die arbeiten echt hart und ich habe das auch gesehen, dass die eben einfach keine Zeit haben. Aber das ist natürlich katastrophal für Leute. Also zum Beispiel auch bei mir war bis zum Schluss, bis fast ganz zum Schluss in einem Zweibettzimmer. Das heißt, wir konnten fast überhaupt keine Zeit wirklich so richtig für uns sein, weil es keine Möglichkeit gab, ja, jemandem im Sterben wenigstens seine Ruhe zu gönnen. Das war nicht da. Und nachdem er gestorben war, kam auch wirklich, ich glaube, 20 Minuten später oder so eine Krankenschwesterin und fragte, wie lange wir noch brauchen. Und da hatte ich das ganz große Glück, dass da auch noch eine Freundin dann da war, die gesagt hat, wir brauchen hier so lange, wie wir brauchen und wir melden uns, wenn wir fertig sind.
Das ist eine Thematik, die ich also leider auch nur zu häufig aus meiner Arbeit mitnehme. Ja. Was ich mich frage, inwiefern warst du denn für sein Umfeld und auch seine Familie ja immer noch ein bisschen die Neue in dem Kosmos? Oder warst du schon in dieser Position auch für die? Das ist ja eine der Besonderheiten an der Situation.
Ja, das ist ja ein Grund, warum ich in dem Buch auch alle Namen geändert habe und so, weil es dann natürlich danach dann sehr viel Stress und Streitereien und so gab, weil niemand was von mir wusste. Also wir hatten dieses eine Jahr einfach komplett so zu zweit in einer Blase verbracht und niemand wusste was von mir. Und es gab dann halt so Freundinnen, die dann froh waren darüber, dass ich da war und dass er ja offensichtlich auch sozusagen mit mir an seiner Seite sterben wollte. Also dass er jemanden bei sich haben wollte, eben mich. Und es gab aber andere, denen das halt nicht so gepasst hat. Was ich im Nachhinein besser verstehen kann als damals, weil es natürlich immer schwierig ist. Jeder will ja dann auch den geliebten Menschen für sich haben, ne?
Ich muss auch sagen, es ist jetzt länger her, dass ich das Buch gelesen habe, aber ist nicht irgendwo auch diese Szene, dass du ins Krankenhaus kommst und dich als seine Freundin vorstellst? War das dann das erste Mal, dass du anderen erzählt hast?
Ja. Ich hatte einen kleinen Wissensvorsprung, weil ich all die Menschen, also es waren im Krankenhaus nicht mehr viele Leute, es waren nur 3 Leute, die er überhaupt noch sehen wollte. Ne? Aber ich hatte den Vorteil, ich wusste von diesen Leuten natürlich, ich wusste, wer die sind, was die ihm bedeuten und so weiter. Und die wussten halt gar nichts von mir. Das war schon eine sehr skurrile Situation und eben auch schwierig für alle Beteiligten.
Weil wir hatten das in einem der vorangegangenen Podcasts, wo es um so auch gesellschaftliche Veränderungen ging, du ja erstmal auch rechtlos oder rechtelos dastehst. Du bist eine Lebensgefährtin, mehr nicht gewesen in dem Kosmos. Wer hat sich denn darum gekümmert, zum Beispiel, dass er bestattet wurde oder ähnliches? Wer war denn rechtlich der Ansprechpartner? Habt ihr das noch geregelt, dass du da was machen durftest? Oder?
Nee, es gab zum Glück eine sehr gute Freundin, mit der ich heute auch immer noch, also mit der ich jetzt auch befreundet bin immer noch, die hatte die Vorsorgevollmacht und die hat sich dann eigentlich, also wir haben uns dann zusammen eigentlich um das meiste gekümmert, also eben um die Bestattung und so andere Sachen, die man dann machen muss. Da hatte ich Glück, dass die mich da so mitgenommen hat sozusagen.
Gab es denn Reaktionen aus dem unwissenden Umfeld, die dir bis heute wehtun? Oder ist das was, worüber du nicht sprechen willst?
Ja, doch. Also ich kann ja ganz allgemein darüber sprechen. Es gab halt speziell eine Ex-Freundin, die mich sehr angefeindet hat und die mich irgendwie für, ich glaube, das Schlimmste auf der Welt hält. Und das hat mich hat es so fertig gemacht. Ich habe nicht verstanden nach seinem Tod, dass Leute, ich habe gedacht, wir trauern doch jetzt alle um den, warum können wir uns nicht verstehen in unserer gemeinsamen Trauer? Ja. Aber dann habe ich begriffen, dass wir eigentlich alle um einen anderen Menschen trauern, also um den wir halt sehen. Und wir kannten sehr unterschiedliche Aspekte an ihm und waren eben auch sehr unterschiedlich und deswegen kamen wir da einfach nicht zusammen. Und da gab es schon wirklich ganz, ganz schlimmen Ärger, den ich mir gern erspart hätte, aber ich weiß auch nicht im Nachhinein, jetzt kann ich so einigermaßen vernünftig drüber reden, aber man ist ja auch in einer absoluten Ausnahmesituation, man ist ja, und ich glaube, du hast das irgendwann mal zu mir gesagt, man ist weder geschäftsfähig, noch ist man eigentlich fähig, überhaupt normal zu reagieren, ne? Man ist.
Ja, aber ich finde das, was du sagst, eigentlich was total Schönes, weil das in guten Momenten was Bereicherndes ist, zu sehen, der Mensch, der verstorben ist, war ganz viele Personen, ja, und also aus den anderen Personen auch was rauszulernen. Und so eine Konflikte, denn ja zumindest in meiner Arbeit häufig so versteckte Hinweise auf anders gelagerte Konflikte sind. Ne? Also warum durftest du da sein? Warum warst du die, diese Nähe bekommen hat? Und dass das eigentlich das ist, was da häufig in den Mittelpunkt rutscht. Hast du ein Gefühl dafür, wie sich diese Umstände, dass das Umfeld A, noch nicht so viel von dir wusste oder vielleicht auch gegen dich agierte in irgendeiner Form. Wie hat sich das auf deine Trauer ausgewirkt, gerade in dieser akuten Phase?
Also ich glaube, dass es mich manchmal eben einfach wahnsinnig nervös und traurig gemacht hat, weil ich immer das Gefühl hatte, jetzt zusätzlich zu der Trauer um ihn, muss ich mich jetzt noch um irgendwelche Anfeindungen kümmern oder muss noch, ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich verteidigen, so, oder ich muss jetzt erklären, muss mich rechtfertigen, muss jetzt erklären, warum das eine ganz große Liebe war, auch wenn das wieder manche Leute ja gesagt haben, nur ein paar Monate waren. Da dachte ich mir, also könnte man die Liebe in Monaten oder in Tagen aufrechnen, ne? Weil du 7 Jahre mit ihm zusammen warst, ist das mehr wert als mein eines Jahr mit ihm und so, ne? Also es waren so Nebenschauplätze, die ich jetzt nicht gebraucht hätte, denke ich. Aber andererseits habe ich später natürlich auch erfahren, dann in meiner Arbeit als Trauerbegleiterin, dass fast alle Leute ja sowas haben, ne? Also es passiert ja nach so einem Tod einfach wahnsinnig viel in den Beziehungen der Trauernden untereinander.
Und gerade Abwerten oder Aufwerten von Trauer ist eine Thematik, mit der wir viel kämpfen. Ne? Also so, hast du dich durch diese Konflikte von außen, musstest du dich erstmal verteidigen? Das heißt, da ist dir auch Zeit genommen worden, eigentlich bei dir zu sein, oder?
Ja, das Gefühl hatte ich schon. Also ich habe eben gedacht, eigentlich will ich nur in Ruhe trauern und will jetzt nicht noch dauernd erklären müssen, was mein Verhältnis zu ihm war oder was er mir bedeutet hat oder vor allem auch, was ich ihm bedeutet habe. Ich habe gedacht, warum muss ich das eigentlich die ganze Zeit erklären? Für mich war das auch offensichtlich. Ich meine, ich durfte dabei sein, als er gestorben ist. Ich habe seinen Kopf gehalten, als er zum letzten Mal geatmet hat. Für mich war das jetzt Beweis genug, dass ich offensichtlich wichtig war für ihn. Also eigentlich wusste ich in mir drin, also es war nicht so, dass ich wirklich dann auch zu zweifeln begonnen hätte über unsere Beziehung zueinander, aber es war einfach so nervig, dass ich das Gefühl hatte, ich muss es dauernd erklären irgendjemandem.
Ich finde das schon eine Frage, die man stellen darf, inwiefern Trauer anerkannt ist. Mhm. Also ne, ist, bei dir ist das total offensichtlich. Ich denke gerade nur laut, ne? Also weil wie viele Verluste sind nicht anerkannt von außen, weil sie abgetan werden? Ne, bei dir ist das jetzt noch nachvollziehbar, dass da jemand das, ne, aber wie viele Menschen trauern um Sachen, die wir nicht anerkennen und wir gucken nicht hin und sagen erstmal, nee, okay, da trauert jemand. Ja. Egal, wie wir das in dem Kosmos gerade finden.
Und ich finde auch, wir können doch einfach nie wissen, was hat jemand anderem bedeutet, genau. Also ich habe das auch erlebt, zum Beispiel bei der Trauerfeier, da haben Frauen geweint um ihn, die vor 30 Jahren mal mit dem zusammen waren und die er so mehr oder weniger als vielleicht Two-Night-Stand oder so bezeichnet hätte. Und die waren aber unglaublich unglücklich, weil er ihnen halt viel mehr bedeutet hat. Ja, dann würde ich doch aber niemals zu dieser Frau dann hingehen und sagen, du, ich glaube, du warst ihm aber gar nicht so wichtig. Sondern das ist doch für die, also das würde ich mir so wünschen, dass jeder so trauern darf, wie er das möchte und dass man das nicht so anzweifelt dann und sagt so, nee, meine Trauer ist aber mehr wert als deine.
Ich finde eine Frage und die lässt sich, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir so ein bisschen Zeit auch schon vergangen haben seitdem, was passiert ist, einmal zu verstehen, um was trauere ich eigentlich wirklich. Kannst du heute sagen, man trauert ja um ganz viel, aber wo eigentlich die Sachen sind, die am meisten für Schmerz in dir gesorgt haben, lagen?
Also ich glaube, ich kann das wahrscheinlich nur ausschnittweise wiedergeben, also Worte reichen ja dafür auch nie. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht nur eben um den Menschen traue, der so viel unglaublich tolle Gedanken hatte und so viel Gefühle und so viel Leidenschaft und so, sondern dass ich auch darum trauere, wie der zu mir war. Also weil ich nie vorher jemanden kennengelernt habe und schon gar keinen Mann, der sich so sehr für mich interessiert hat. Und was ich gemerkt habe seitdem zum Beispiel, dass mir es immer ganz schnell auffällt, wenn ich jemanden kennenlerne und der stellt mir gar keine Fragen. Dann, man lernt ja viele interessante Menschen kennen, gerade in unserem Beruf. Aber wenn ich dann merke nach einer Stunde, okay, jemand will gar nichts von mir wissen, dann will ich eigentlich auch nichts mehr von dem wissen.
Aber ist es vielleicht auch das Los der Journalistinnen, dass man denen seltener Fragen stellt, weil die so wissend wirken? Ich weiß es nicht,
aber ich habe irgendwie auch ein bisschen das Gefühl, dass viele Männer sehr gern von sich selbst reden und nicht so viel von dem Gegenüber wissen wollen. Also zumindest in meiner Erfahrung ist der Prozentsatz bei den Männern höher, aber ist vielleicht auch Pech. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist zum Beispiel was ich halt sagen muss, was ich an ihm sehr, sehr geliebt habe, dass er sich wahnsinnig für andere Menschen interessiert hat. Und dadurch fühlten sich die Menschen auch alle, deswegen haben, glaube ich, auch so viele um ihn getrauert, weil sich die Menschen alle wahnsinnig, heute sagt man immer gesehen, gefühlt haben. Ja.
Trauert man auch um eine Idee von irgendwas?
Ja klar, also ich meine, wir waren
Entwurf von irgendwas.
Natürlich, wir waren ja nur ein Jahr zusammen. Das heißt, wir haben noch nicht einmal uns wenigstens mal so richtig gestritten oder mal wirklich viel Alltag miteinander verbracht. Das hatten wir ja alles noch gar nicht. Wir waren ja immer noch in dieser Verliebtheitsphase. Und ich wäre ganz gern mal dahin gekommen, dass ich mir gedacht hätte, was bist denn du für ein Vollidiot? Was man ja irgendwann immer denkt, ne? Und also ich zumindest habe das.
Warte mal, meine Frau hört die Podcast? Nein, sowas denke ich nie. Aber ist ja spannend, dass du. Ich hätte gern mal einen Streit erlebt mit ihm. Ja. Also um so eine gemeinsame Zukunft auch zu trauern, ne? Das kann ich mir vorstellen.
Ja, genau, irgendwie einfach mehr Zeit. Ich hätte einfach so gern mehr Zeit gehabt, ich hätte so gern noch viel mehr gewusst und so. Ich habe später in den Jahren oft gedacht, ja eigentlich, wir haben uns so wahnsinnig viel unterhalten, eigentlich wusste ich bei fast allem, was er für eine Meinung hat zu allem. Und dann kam Corona und dann habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich zum ersten Mal gar nicht, was er davon gehalten hätte. Weil sowas gab es vorher nicht. Und da habe ich dann nochmal so getrauert darum, dass er jetzt nicht da ist.
Du hast es am Anfang so schön gesagt, du hast Trauer bei deiner Oma erlebt oder ein Bild bekommen, wie kann Trauer sein? Wie würdest du jemandem, der das noch nicht erlebt hat, deine Trauer beschreiben? Oder was hat dich vielleicht überrascht mit dem Bild, was du von Trauer gehabt hast?
Mich hat es total überrascht, wie überwältigend die Trauer ist und mit was für einer Wahnsinnswucht die einen anfällt in Momenten, wo man gar nicht mit ihr rechnet. Also ich habe natürlich immer mir das auch schon vorgestellt und man sieht es ja in Filmen und man erlebt es auch natürlich von Freunden und Bekannten mit, dass es man ganz traurig ist und so. Aber mir war nicht ganz klar, wie extrem das ist und wie das bei mir zumindest alles verschlungen hat. Also von dem Moment, wo ich aufgewacht bin, wo ich das Gefühl hatte, ich kriege wie einen Hammer auf den Kopf. Ich bin die Straße entlang gelaufen, musste auf einmal so weinen, dass ich wieder nach Hause gehen musste. Und diese absolute extreme Wucht der Trauer, die hat mich einfach überrascht. Das war mir so nicht klar, dass das so ist.
Es gibt ja neben dem Mentalen nochmal eine körperliche Trauer. Das ist was, wo ich immer wieder höre, da sind Menschen überrascht, wie körperlich dieses Gefühl werden kann. Du kannst so toll mit Worten umgehen. Wie würdest du das beschreiben, wie das für deinen Körper war?
Ich fand es ganz interessant, weil ich erst meinen Körper gar nicht so richtig spüren konnte. Und dann hatte ich aber lauter so Leiden, die so bizarr waren. Also zum Beispiel hat sich meine Schulter dann entzündet, so als müsste ich zu viel, hätte ich zu viel zu tragen, ne? Und lauter so komische Sachen hatte ich dann. Und war irgendwie die Haut war ganz schlecht und also lauter so Details, und durch die man sich dann noch schlechter fühlt. Weil es geht einem eh schon so schlecht und dann hat man plötzlich noch so ungefähr die Krätze im Gesicht und hat noch eine schmerzende Schulter. Und jetzt muss ich drüber lachen, weil das eigentlich wirklich ja so wie so ein Ausdruck war, das stimmt eben was nicht. Ne? Es ist alles im Ungleichgewicht. Das habe ich so ganz stark empfunden. Ich hatte das Glück allerdings, muss ich sagen, dass ich immer gut schlafen konnte. Ich glaube, das ist ein Wahnsinnsglück. Ich stelle mir das ganz schlimm vor, wenn man dann auch nachts dauernd aufwacht mit dieser Trauer. Wenigstens schlafen konnte ich, das war gut.
Neben der hängenden Schulter und der Krätze im Gesicht. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Freund über was völlig anderes telefoniert und wusste aber schon, dass wir heute sprechen. Und es ist ein von mir heiß geliebter Psychiater und der hat immer so wunderbare Thesen, die er dann mit mir teilt. Und eine seiner Thesen ist, es gibt Schnorchelmenschen. Und Schnorchel heißt für ihn, das ist ihr Zugang zur Welt. Ja, also so, es gibt Musiker, deren Zugang ist nur Musik, mit denen kannst du keine, also die Interviews mit denen werden langweilig. Und ich dachte, nee, so bist du nicht, aber ist dein Zugang zur Welt schon Schreiben? Ist das das, wie du mit der Welt in Kontakt bist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke eben, das ist auch ein Grund, weswegen mit meinem Freund, weswegen wir uns dann so nahe gekommen sind, weil wir uns schreibend nahe gekommen sind. Das ist eben die Art, wie ich die Welt auch einordnen kann. Und das war auch ein Grund, weswegen ich dann eben das Buch geschrieben habe, weil ich gedacht habe, wie kann ich meine Gedanken einigermaßen ordnen? Ich kann das immer nur durchs Schreiben. Ich muss das mal aufschreiben.
Weißt du noch, wann die Entscheidung gefallen ist, ich fange an zu schreiben? Und war da klar, dass daraus ein Buch wird oder war das erstmal nur für dich?
Erstmal war es nur für mich. Also ich habe mir die ersten Notizen gemacht, direkt nachdem er gestorben war, bin ich nach Hause gegangen, habe erstmal was aufgeschrieben, weil ich dachte, diese letzten Stunden waren so besonders, ich musste irgendwie was, mir, da war es wirklich dann so, dass ich mir dachte, jetzt muss ich mir was aufschreiben, damit ich das nicht vergesse, wie das war. Das habe ich aufgeschrieben und dann sind mir einfach so viele so bizarre Situationen passiert, wie eine Ex-Freundin, die dann aufgelistet hat, was sie alles zurückhaben möchte aus seiner Wohnung, ein Bartvorleger und solche Sachen, wo ich mir gedacht habe, ach Mann, das kann doch nicht wahr sein. Also so Geschichten und auch eine eigentlich dachte ich, gute Freundin von mir, die null klar kam mit meiner Trauer und so. Und es waren alles so Sachen, wo ich dachte, das lohnt sich jetzt vielleicht, die aufzuschreiben. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, es wird wahrscheinlich ja nicht nur mir so gehen. Ne? Möglicherweise gibt es viele Leute, die was Ähnliches erleben. Und ich habe sehr viele Bücher über Trauernde auch oder von Joyce Carol Oates und von allen möglichen Leuten gelesen. Und mir hat das immer sehr geholfen. Dann dachte ich, ja, vielleicht könnte ich auch ein paar Leuten helfen, wenn ich das so aufschreibe und die sich dann ein bisschen weniger allein fühlen oder so.
Hast du bewusst Sachen nicht erzählt, weil du sagtest, ey, die möchte ich für mich behalten. Das ist nichts, was ich in dem Buch möchte. Du musst die gar nicht erzählen, aber nee. Gibt es sowas, wo du das ganz bewusst entschieden hast?
Ja, ich muss ein bisschen grinsen, weil meine Verlegerin, als wir das Buch vorgestellt haben, mal gesagt hat, ja, Birgit, die hat das ja alles so ungefiltert aufgeschrieben. Da musste ich lachen, weil ich gesagt habe, nee, ich habe ganz schön viel gefiltert. Das liest sich in dem Buch vielleicht nicht so, weil da ziemlich viel drinsteht. Ja, nicht nur über Tod, sondern zum Beispiel auch über Sex und so. Aber ich habe trotzdem wirklich sehr viel rausgelassen, weil ich natürlich finde, manche Sachen, die sind nur zwischen uns, ist das eine. Und dann habe ich ein paar Sachen rausgelassen über Leute, mit denen ich eben keinen Ärger haben wollte. Das habe ich auch rausgelassen. Aber ansonsten fand ich, er war ein Typ, der sehr, sehr ehrlich war und sehr viele Sachen sehr direkt gesagt hat. Und ich wollte eben auch alles so direkt wie möglich aufschreiben und so unverstellt wie möglich.
Wie hätte er das gefunden, dass es ein Buch über die Geschichte gibt? Hast du ein Gefühl dafür? Weil du meintest, du hast so ein gutes Gefühl für seine Meinungen zu Sachen.
Ich hätte das Buch auf keinen Fall veröffentlicht, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, das würde ihm nicht gefallen. Also ich habe das wirklich sehr viel mit ihm sozusagen verhandelt und überlegt so und eben auch bei den Sachen, die ich dann rausgelassen habe, immer überlegt so, ja, was findest du denn gut? Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Und so. Also ich bin schon sehr viel und bin ich bis heute noch immer viel im Dialog mit ihm.
Du hast ja, jetzt muss ich wieder rechnen, zwischen er verstirbt und das Buch kommt heraus. Ja, also wir reden wirklich der Punkt, wo es an die Öffentlichkeit kommt, sind 6 Jahre vergangen. Mhm. Richtig gerechnet?
Genau.
Was macht das mit Trauer, wenn die plötzlich öffentlich wird? Wird die weniger, weil man sie teilt? Oder wird sie nochmal doller, weil sie nochmal hochkommt?
Ich habe ja durch Corona und einiges andere ein bisschen länger gebraucht, bis ich einen Verlag gefunden habe für das Buch, der das auch so veröffentlichen wollte, eben so krass, wie es ist. Und ich war im Nachhinein froh, dass diese Zeit vergangen ist, weil es schon noch mal einiges aufwühlt, wenn es plötzlich so öffentlich ist. Und weil ich zum Beispiel auch nicht weiß, ob ich direkt danach solche Lesungen hätte machen können oder so. Weil es ist auch jetzt noch so, ich kann manche Passagen aus dem Buch könnte ich nicht vorlesen. Ich kann nur einzelne Sachen vorlesen. Das geht mir schon noch immer sehr, sehr nahe.
Welche Passagen?
Also zum Beispiel eben diese 37 Stunden im Krankenhaus. Wirklich, also sein eigentlicher Tod, das ja, da muss ich auch heute noch schlucken, wenn ich das lese, obwohl ich ja weiß, was drinsteht. Aber trotzdem ist das, ja, es geht mir schon immer noch sehr nahe.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß, ich habe am Ende von meinem ersten Buch, geht es um den Tod der Mutter von einer Freundin. Und ich habe den häufig so als Abschluss gelesen, weil das ist was ganz Mutmachendes, ne? Und ich aber merke, wie ich so beim Lesen Abschnitte überspringe in diesem letzten Kapitel, weil ich die nicht laut sagen möchte, weil ich dann anfangen würde zu weinen. Durch das, was du da geschrieben hast, glaube ich, dass sich Menschen dir nahe fühlen, die vielleicht Ähnliches erlebt haben. Wie fühlt denn sich das an? Also, weil ich kann mir auch vorstellen, dass da auch sich Menschen dir sehr nahe fühlen, mit denen du dich vielleicht gar nicht so nahe fühlst oder die Sachen auf dich projizieren. Wie waren da so die Reaktionen danach? Wie gingst du damit um?
Ich finde, das ist eigentlich mit das Schönste, wie viele Nachrichten ich bekommen habe von Leuten, die eben dann ihre Geschichte erzählt haben und gesagt haben, das konnte ich so gut nachvollziehen, weil mir ist das und das passiert und so. Und manchmal war das natürlich, zuerst war es für mich manchmal auch ein bisschen irritierend, dass ich mir dachte, jetzt erzählst du mir deine ganze Geschichte, ich kenne dich doch gar nicht. Dann dachte ich, naja, die haben mein Buch gelesen, die kannten mich ja auch nicht, ne? Aber das ist doch eigentlich sehr schön und genau diese Resonanz, das wollte ich ja. Ich wollte ja, dass die Leute sich da irgendwie drin wiederfinden und was damit anfangen können. Und es war auch bei jeder Lesung eigentlich so, dass immer irgendwann jemand im Publikum geweint hat, aber es wurde auch jeden Abend gelacht und das, finde ich, ist das Allerschönste.
Ich finde ja spannend, wenn aus der Beobachterin, Birgit, plötzlich die Beobachtete mal wird. Wie hat sich das für dich angefühlt? Weil sonst beschreibst du andere Sachen oder bewertest auch andere Sachen. War das plötzlich, allein durch das Thema hat man sich stark gefühlt, weil du auf so einer, ich habe was Gutes gemacht, oder war das auch mit einer Angst verbunden?
Ja, es ist immer auch mit Angst verbunden und es fällt mir auch zum Beispiel, es fällt mir immer schwerer zu antworten, als selbst zu fragen. Das ist klar, das ist einfach gelernt. Ich finde es viel einfacher, selbst Fragen zu stellen. Aber bei dem Buch war es halt wirklich so, dass das so ein Herzensprojekt von mir war, dass ich da auch alles also dafür gemacht hätte. Ich wäre sogar in eine Talkshow gegangen, aber Hubertus Meyer-Burckhardt fand, das Thema ist zu schwer.
Dein Weg ist aber noch weiter gegangen und das finde ich interessant. Irgendwann ist aus der, was für ein schlimmes Wort, Betroffenen, ja, jemand geworden, der seinen Blick weiterfasst und sagt, ey, ich möchte mehr darüber wissen, vielleicht möchte ich auch für andere da sein. Wann ist denn das erste Mal aufgekommen für dich?
Also es war ja so, ich habe ja wahnsinnig tolle Freundinnen und Freunde, die mir sehr viel geholfen haben, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich komme aus dieser ganz schwarzen, tiefen, schweren Trauer nicht selbst raus und habe mir professionelle Hilfe gesucht, nämlich eine Trauerbegleiterin. Und dann war ich so glücklich, dass ich die hatte und der jede Woche so meine Geschichten erzählen konnte, sodass ich dachte, okay, ich werde vielleicht doch nicht verrückt und überstehe das irgendwie. Und als es mir dann besser ging, habe ich gedacht, vielleicht könnte ich sowas auch machen und ein bisschen was von all der Hilfe, die ich bekommen habe, zurückgeben. Das war eigentlich so der Impuls, dass ich gedacht habe, ja. Und dann habe ich mich eben umgeguckt, wie macht man das eigentlich, wie wird man Trauerbegleiterin so? Und habe dann eine 2-jährige Ausbildung gemacht und ja, mache das jetzt halt nur nebenbei, weil ich hauptberuflich eben Redakteurin beim Rolling Stone bin. Aber ich finde das sehr schön, eben so ein bisschen ja, das Wissen weiterzugeben, das man dann hat.
Was ich mich dabei frage, und das wirst du dich auch gefragt haben, ab wann ist so ein Verlust eigentlich integriert genug, um für andere da zu sein? Dass das nicht eine Therapie für dich ist, sondern du für andere als Hilfe dastehen kannst. Wie findet man das raus? Wie hast du das für dich rausgefunden?
Also ich war ganz froh, dass meine Ausbildung wirklich 2 Jahre gedauert hat, weil ich da im Laufe dieser Zeit gemerkt habe, da haben ja dann alle so ihre Geschichten erzählt und so, habe ich gemerkt, ich höre die Geschichten jetzt anders. Also ich höre die jetzt nicht nur immer so, dass ich sie mit mir in Beziehung setze und eigentlich immer doch wieder an meine eigene Trauer denke, sondern ich kann jetzt wirklich nur also hören, was diese Leute sagen und wie es denen geht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, jetzt bin ich soweit. Ich kann das gar nicht genau beschreiben. Das war einfach so ein Gefühl, so jetzt kann ich das machen. Jetzt fange ich auch nicht an zu weinen, wenn mir jemand was erzählt, weil das so schrecklich ist. Eben mitfühlen, nicht mitleiden. So, diesen Unterschied habe ich dann irgendwann
verstanden. Ich finde Weinen ja manchmal gar nicht schlimm, aber du weißt, was ich meine, dass da, ja. Ne? Weil ich weiß, dass ich, es gibt ja auch eine Gefahr da drin, aber du hast es schön. Ich beobachte schon, dass es auch Menschen in dem Bereich gibt, wo man das Gefühl hat, das Thema ist plötzlich zum Hobby geworden. Und es gibt nur noch dieses Monothematische. Ich bin froh, dass, kurze Werbung, gestern ein tolles Buch über Bono rausgekommen ist. Also, dass man jetzt sich nicht nur mit der Thematik beschäftigt. Wie gehen die da in dieser Ausbildung auch vor, um das herauszufinden? Prüfen die dich da? Werden dir da kritische Fragen gestellt in dem Prozess? Weil 2 Jahre ist eine lange Zeit.
Also ich habe ja das gemacht bei der Sterbeammenakademie von Claudia Cardinal. Und ich finde, dass die schon eine sehr gute Menschenkenntnis hat und die Leute schon sehr genau so beobachtet und guckt, wollen die eigentlich sich selbst heilen, was ja auch total in Ordnung ist, wenn jemand sagt, ich mache das eigentlich vor allem erstmal, um mich selbst zu heilen. Und aber schaffen sie dann vielleicht auch den Sprung, eben auch anderen zu helfen? Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Und ja, letztendlich wahrscheinlich ist es auch bei der Ausbildung so, dass also viele, glaube ich, arbeiten danach gar nicht unbedingt in dem Bereich und das ist ja auch total okay. Aber ich für mich habe eben gedacht, nee, ich möchte das schon und habe auch da lang, also mit verschiedenen Leuten eben drüber geredet, wie fängt man das am besten an, wie macht man das und hatte dann schon das Gefühl, ich bin gerüstet dafür.
Du selbst hast erlebt, dass Menschen in Trauer, wenn sie jemanden verloren haben, nicht immer besonders geschickt mit einem umgehen, gerade wenn Sachen schnell passieren, Sachen überraschend passieren. Bist du durch das, was du gelernt hast, auch in dieser Ausbildung da irgendwie geduldiger geworden? Oder bist du vielleicht sogar strenger geworden, weil du denkst, warte mal, nee, die waren einfach auch doof zu mir?
Ja, ich glaube immer noch, dass sie doof zu mir waren, aber ich verstehe jetzt eher, woher es kommt. Und das hilft schon ganz schön viel, wenn man einfach versteht, aus welchem Impuls raus oder was eigentlich deren Grund war, warum sie so waren. Das war was, was ich eben auch in der Ausbildung gelernt habe, was ich vorhin meinte, dieses, dass wir alle so unterschiedlich trauern, auch aus einem unterschiedlichen Blickwinkel. Das war mir früher alles nicht so bewusst, weswegen ich auch irgendwann gemerkt habe, es kann gar keine allgemeinen Ratschläge für Trauernde geben, weil es so speziell ist, die jeweilige Situation. Also wie ist der Verstorbene, wie ist er gestorben, wie ist die Beziehung zu dem? Das muss man sich alles ja immer erstmal ganz genau angucken, bevor man jemandem irgendwas raten kann.
Ich hoffe, ich zitiere dich richtig. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe und wahrscheinlich trittst du mich, weil das, vielleicht habe ich es auch falsch gelesen. Die Liebe ist größer als der Tod.
Ja.
Ja.
Der Tod hat gegen die Liebe gar keine Chance.
Ist das eine Überschrift, die ein Redakteur gewählt hat für ein Gespräch mit dir oder hast du das so gesagt?
Ich glaube, das habe ich mal zu irgendjemandem so gesagt, dass ich weiß, dass der Tod gegen die Liebe gar keine Chance hat, ja.
Und glaubst du das heute, fast 10 Jahre danach, spürst du das noch genauso, ja, oder hat sich das verändert?
Nee, das glaube ich immer noch zu 100%. Ich muss das auch schon manchmal verteidigen, weil ich weiß, auch da gibt es immer Leute, die sagen so, mein Geliebter gestorben ist jetzt so weit weg, ich fühle das nicht mehr so. Ich habe jetzt das Glück, dass ich das immer noch sehr fühle. Also ich denke immer noch jeden Tag an den und ich freue mich immer noch jeden Tag, dass ich die Zeit mit ihm hatte und bin da ganz dankbar und auch glücklich darüber. Und ich vermisse ihn aber auch eben immer noch und ja.
Du hast es bei Corona kurz erwähnt, hast du heute noch Momente, wo du denkst, ah, das würde ich dir jetzt gerne schreiben, das würde ich dir jetzt gerne erzählen?
Ja, ganz oft. Also ganz oft denke ich mir so, oh Mann, das, ich würde dann manchmal so gern wissen, was er dazu sagen würde und ja.
Und findest du dann Antworten in deinem Kopf, was er gesagt hätte oder wie?
Ich höre das manchmal so richtig. Manchmal höre ich so den Kommentar aus dem Off sozusagen, höre ich dann so und dann freue ich mich. Manchmal aber auch, wenn ich zum Beispiel was schreibe und da sind jetzt ganz viele Adjektive drin, denke ich mir so, oh, das hätte ihm jetzt nicht gefallen, dass da so viele Adjektive drin sind.
So viele?
Ja, er mochte keine Adjektive. Deswegen. Und ich schreibe immer relativ viele Adjektive, aber ja. Er war dann da auch geduldig bei mir, aber
Was war so der letzte Moment, den du erzählen kannst, wo du dachtest, ey, darüber hätte ich jetzt gerne mit dem gesprochen?
Es war jetzt tatsächlich das YouTube-Buch, das ich gerade geschrieben habe, als es jetzt so fertig war, habe ich mir gedacht, ach, da hätte er sich bestimmt drüber gefreut, weil er einer von den wenigen Journalisten war, die YouTube auch mochten. Es gibt ja ganz viel kritische Journalisten, was YouTube betrifft, und er mochte die gerne und ich glaube, dass ihm das Buch auch gefallen hätte und ja. Da hatte ich so das Gefühl, dass sie mir ein bisschen auf die Schulter klopft.
Wenn wir beide jetzt hier eine Zeitreisemaschine hätten und du kannst nicht viel ändern, aber du hättest die Chance, jetzt in die Stunde, nachdem er gestorben ist, an deine Seite zu reisen. Was wären Sachen, die du deinem eigenen Ich damals mit auf diesen ersten Weg gerne gegeben hättest, wo Sachen sind, die hätte ich gerne, also das Wissen, was du heute hast, dass du vielleicht damals gerne, jetzt nicht emotional, aber das hätte ich gerne gewusst, mir hätte das die Situation erleichtert oder hätte die nächsten Schritte klarer für mich machen können.
Ich glaube wirklich diese Geschichte mit, dass alle unterschiedlich trauern und dass ich nicht zu sehr versuchen sollte, mich immer zu rechtfertigen und versuchen zu erklären, was meine Liebe bedeutet und was meine Trauer bedeutet, Ich rate das auch jetzt manchmal so Trauernden, die viele haben ja auch mit ihrer Familie oder so dann Schwierigkeiten und so, also sage ich oft so, versuch dich halt auf deins zu konzentrieren und nicht das für die anderen mitzudenken oder zu überlegen. Es ist wahnsinnig schwer, sich in andere reinzuversetzen, und genauso muss man aber auch erkennen, ist es für die anderen eben auch schwer, die Trauer zu verstehen. Also dass man vielleicht einfach versucht, ein bisschen mehr Verständnis füreinander zu haben. Und ich glaube, das hätte mir vielleicht auch geholfen, wenn irgendjemand mir gesagt hätte, ja, die trauern vielleicht gar nicht um den gleichen Typen wie du.
Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass ihr alle da draußen nicht nur das Buch lest und möglichst jetzt nicht alle zu dir kommen, um dich als Trauerbegleiterin zu bekommen, damit du weiterhin viele Bücher über U2 schreiben kannst. Weil ich auch kein großer U2-Fan bin. Ich glaube, es braucht viel mehr Menschen wie dich, die sich trauen, Geschichten zu erzählen. Und ich hoffe, dass du das noch lange machst und die Geschichte weiter erzählen kannst. Danke, dass du da warst.
Sehr gern. Vielen Dank.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.